Andreas Eschbach, Die Prinzessin und der Drache, gelesen von Johanna Schmoll. Es war heiß und dunkel. Sie lag auf gestampftem Boden, der unter ihr zitterte und glühte. Und sie war nackt. Immer wieder hörte sie die unfassbar schrillen Schreie, die selbst hier unten im tiefsten Keller in den Ohren wehtaten, und sah den Drachen vor sich, wie er die Stadt verheerte mit seinem Feueratem, wie er Haus um Haus verbrannte, auf der Suche nach ihr. Prinzessin Girola. Wieso eigentlich war sie nackt? Sie erinnerte sich nicht. Da war plötzlich Aufregung gewesen. Jemand hatte sie mit sich gezogen. Der Drache! Der Drache! Dann war der erste Feuerstoß über den Palast hinweggefegt. Ritter Badur hatte ihr das brennende Kleid vom Leib gerissen. Verzeiht, königliche Hoheit, hatte er gesagt. In brennende Spitzen und kokelnde Seide gefasst und sie mit einem Ruck aus der Todesfalle befreit. Dann hatte er sie hinter sich hergezogen, ohne sie anzusehen, denn Ritter Badur wusste, was sich gehörte. Immer tiefer hinab waren sie geeilt, bis ins Burgverlies, in dem es so dunkel war, dass es keinen Unterschied machte, ob man Kleidung trug oder nicht. »Wartet hier«, hatte er gesagt. »Ich schicke euch eine Zofe mit Kleidung. Sobald wir den Drachen vertrieben haben, komme ich euch holen.« Wie lange war das her? Sie wusste es nicht. Der Schreck hatte sie derart überwältigt, dass sie eingeschlafen war, nackt im Staub liegend. Erst das Beben der Mauern hatte sie geweckt. Und die Hitze. Wenn es hier unten schon so heiß war, wie mochte es dann oben aussehen? Vielleicht war es gar nicht so leicht, den Drachen zu vertreiben. Vielleicht war es sogar unmöglich. Sie hörte ein Geräusch in der Dunkelheit, wie von leisen Schritten. »Anastasia«, flüsterte sie, »bist du das?« Keine Antwort, nur wieder dieses raschelnde Geräusch. Das war nicht ihre Zofe. Das war... eine Maus? Prinzessin Girola lief ein Schauder über den Leib. Nackt in der Dunkelheit zu sitzen, während Mäuse umherliefen, das war eine Zumutung. Was hatte sich Ritter Badur dabei gedacht, sie so zurückzulassen? Sie würde ihn bestrafen müssen. Vorausgesetzt, er überlebte den Kampf gegen den Drachen. Wieder dieser Schrei, der ihr durch und durch ging. Wieder bebte der Boden, atmeten die nachtschwarzen Wände um sie herum glühende Hitze aus. War oben überhaupt noch jemand am Leben?
»Hallo?« rief die Prinzessin. »Hört mich jemand?«
Keine Antwort. Nicht einmal die Mäuse reagierten. Irgendwo über ihr brach ein Bauwerk krachend in sich zusammen. Sie hörte es und spürte die Erschütterung. Staub rieselte von der Decke. Das hieß, sie hoffte, dass es nur Staub war. Die Prinzessin schlang die Arme um sich. Sie fühlte sich schmutzig und verletzlich, im Stich gelassen. Doch all das verlor an Bedeutung, sobald sie darüber nachdachte, wie es weitergehen sollte. Der Drache war ihretwegen gekommen, eindeutig. Was, wenn er sie nicht fand? Was würde er tun? So lange wüten, bis er sie hatte? Oder weiterziehen und den Rest des Landes verheeren, wie er die Stadt niedergebrannt hatte? Eins jedenfalls würde er nicht tun. Aufgeben. Drachen gaben niemals auf. Die Prinzessin erhob sich, tastete behutsam in die Dunkelheit über sich, um nicht den Kopf anzustoßen, straffte sich. Wenn sich zu opfern der einzige Weg war, das Land vor weiterem Unheil zu bewahren, dann war es ihre königliche Pflicht, sich dem Drachen zu stellen. Sie wusste nicht, was der Drache von ihr wollte oder was er mit ihr anstellen würde. Vielleicht würde er sie einfach töten, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Vielleicht würde er sie mit sich nehmen und sie gefangen halten, bis ein tapferer Ritter kam, den Drachen erschlug und sie befreite. Was immer für ein Schicksal auf sie wartete, sie war entschlossen, sich ihm zu stellen. Sie hätte nur gern etwas am Leib getragen dabei. Wieder diese Schreie. Ihr war, als höre sie den Drachen ihren Namen rufen. Sich an der grob gemauerten, warmen Wand entlang tastend, tat sie die ersten Schritte ins Dunkel. Da, die Wendeltreppe nach oben. Sie setzte den nackten Fuß auf die erste Stufe, biss die Zähne zusammen, als sie in scharfkantige Steinsplitter trat. Hinauf. Sie musste hinauf. Unterwegs bekam sie ein dünnes Stück Stoff zu fassen, riss ihn an sich und wickelte sich hinein. Er reichte notdürftig, sie zu bedecken, doch es tat gut, nicht mehr gänzlich nackt zu sein. Wieder schrie der Drache. Wieder rieselten Staub und Steine auf sie herab. Ein feuriger, fauliger Hauch folgte, und diesmal hörte sie ihren Namen mehr als deutlich.
Kira.
Ein Schrei wie kreischendes Metall. Entschlossen, dem Unheil ein Ende zu setzen, stieg die Prinzessin weiter hinauf. Es wurde heller. Sie sah, dass es die Fahne des Reiches war, in die sie sich gehüllt hatte, und das erschien ihr angemessen. Weiter hinauf. Plötzlich waren da wieder Stimmen. Menschen, die in Winkeln kauerten, weinten. Menschen, die verletzt waren, bewusstlos dalagen, grässliche Brandwunden hatten. Menschen, die sie zurückhalten wollten.
»Prinzessin, ihr dürft nicht hinaufgehen. Der Drache, er sucht euch.«
»Ich weiß«, sagte sie, schüttelte Hände ab, die sie hindern wollten, und stieg weiter empor. Wieder hörte sie den Drachen schreien, spürte den feurigen Pesthauch seines Atems, roch den Gestank verbrannten Fleisches. Je höher sie stieg, desto mehr Menschen hörte sie schreien und wehklagen. Je höher sie stieg, desto heller wurde es. Sie sah zerstörte Räume, Trümmer, verkohlte Wände, eingestürzte Gänge und Asche, wo einst Möbel gestanden hatten. Prinzessin Girola geriet da ob an den Rand der Verzweiflung. War überhaupt noch etwas übrig vom Reich ihres Vaters? Was hatte den Drachen dazu bewogen, all diese Zerstörung anzurichten?
»Wieso will er mich?« fragte sie die leeren, zerstörten Räume. »Was habe ich ihm getan?«
Dann stieg sie weiter aufwärts. Sie fand eine sterbende Frau, deren Leib aufgedunsen war von Brandblasen, und hätte sie fast nicht erkannt. Gräfin Halia von Ostmund, die Hofmeisterin.
»Gräfin Halia!«
Sie ging neben der verbrannten Frau in die Knie.
»Ihr braucht Hilfe!«
»Nein, Prinzessin«, hauchte die Gräfin. »Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Rettet euch. Ich flehe euch an.«
»Wo sind die Ritter, die gegen den Drachen kämpfen?«
»Verbrannt«,
keuchte die sterbende Frau.
»Nur noch ein paar sind am Leben, die sich um die Fliehenden kümmern.«
»Was ist mit dem König?«
»Euer Vater ist tot, Prinzessin.«
»Und Mutter?«
»Man weiß es nicht.«
»Mein Bruder, Prinz Dorko?«
»Gefallen im Kampf. Heldenhaft.«
»Der König tot. Der Thronfolger tot. Damit war die Reihe an ihr, der Prinzessin. Damit war sie die Letzte aus der königlichen Familie.«
»Prinzessin.«
Die Gräfin schloss die Augen, keuchte noch einmal.
»Rettet euch.«
Dann erschlaffte ihre Gestalt und sie war tot. Prinzessin Girola aber wusste, dass sie kein Recht hatte, an ihre eigene Rettung zu denken. Sie musste das Reich retten, selbst um den Preis ihres Lebens. Also setzte sie ihren Aufstieg fort. Wenig später hörte sie Schritte hinter sich. Ein Ritter kam und rief keuchend, »Prinzessin, geht nicht weiter. Es ist unerträglich heiß dort oben.« Er hielt einen Krug in der Hand. Prinzessin Girola deutete darauf und fragte, »Ist darin Wasser?« »Ja, Hoheit«, sagte der Ritter und reichte ihr artig den Krug. »Bitte sehr, stillt euren Durst.« Doch Prinzessin Girola hatte keinen Durst. Sie leerte den Krug über sich aus, ließ das Wasser über ihre Haare und ihren Leib laufen, bis es die Reichsfahne durchtränkte, in die sie gehüllt war. Als ihr der Stoff klatschnass am Körper klebte, gab sie den Krug zurück und sagte, »So kann ich weiter hinauf.« Der Ritter, verlegen ob des Anblicks, den sie bot, denn Prinzessin Girola war sehr schön und ihre Gestalt vollkommen, daran hatten auch der Ruß auf ihrem Gesicht und der Staub in ihren Haaren nichts geändert, nahm den Krug und sagte, den Blick abgewandt, »Dann erlaubt mir, dass ich euch begleite.« »Wie heißt ihr?« fragte sie. »Petark, eure Hoheit. Ritter Badur hat mir befohlen, mich um die Geflüchteten zu kümmern.« »Wenn das so ist, erfüllt eure Aufgabe«, befahl sie, »und lasst mich die meine erfüllen.« Damit ließ sie ihn stehen und stieg weiter die Wendeltreppe hinauf. Je mehr Stufen sie erklomm, desto unerbittlicher krallte sich Angst um ihr Herz. Wie würde es sein, vor den Drachen zu treten? Was würde er mit ihr machen? Und würde es wehtun? Es wurde immer heller, immer heißer. Der nasse Stoff auf ihrer Haut begann zu dampfen, als sie das obere Ende der Wendeltreppe erreichte. Sie gelangte in einen Gang, dessen Wände verkohlt waren, Hier und da glommen kleine Feuer, verzehrten, was immer sie gefunden hatten. Es waren nur wenige Schritte bis zu einem Torbogen, hinter dem lag, was von der großen Halle übrig war. Die kunstvollen hölzernen Reliefs, die von Heldentaten ihrer Dynastie erzählt hatten, waren verbrannt. Von den riesigen Vorhängen aus golddurchwirktem Stoff hingen nur noch Fetzen herab. An den Kronleuchtern waren alle Kerzen abgeschmolzen. Die berühmte königliche Tafel lag schwarz versenkt zu Schanden. Die Stühle der Ritter mit ihren Intarsien, die Wappenschilder der Familie zeigend, waren nur noch Asche. Und jenseits des einst prächtigen Portals war alles zerstört. Ein mächtiger Feuerstoß musste es zertrümmert haben. Die angrenzenden Gebäude waren eingestürzt. Man blickte zwischen mächtigen Pfeilern ins Freie und sah das Land brennen.
»Königliche Hoheit«,
hörte Prinzessin Girola plötzlich jemanden sagen, einen Ritter, der sich ihr unbemerkt genähert hatte. Sein Gesicht war rußverschmiert, seine Augen müde, seine Rüstung von Schrunden und Scharten übersät.
»Ihr lebt! Welch Schimmer der Hoffnung an diesem schwarzen Tag!«
Die Prinzessin musterte ihn und durchforschte vergebens ihr Gedächtnis. »Sagt mir, wer ihr seid, Sir«, bat sie.
»Ich bin Ritter Badur, Hoheit«, sagte er mit Entsetzen. »Habe ich mich so verändert?«
»In der Tat«, gestand Prinzessin Girola, »denn ich habe euch nicht wiedererkannt. Was ist geschehen?«
»Wir haben gegen den Drachen gekämpft, so gut wir es vermochten. Allein, wir richteten nichts aus. Die der feurige Atem des Untiers nicht verbrannte, die schmetterte sein mächtiger Schuppenschwanz in alle Richtungen davon, darunter mich. Ich hatte nur das Glück, mir nicht den Hals dabei zu brechen.«
»Wie viele Ritter sind noch am Leben?«, fragte Girola und fühlte, wie ihr das Herz im Leibe schwer wurde.
»Kaum mehr als eine Handvoll«, sagte der Ritter betrübt. »Alles, was uns noch bleibt, ist die Flucht.«
Er streckte die gepanzerte Hand aus.
»Gestattet mir, euch in Sicherheit zu bringen.«
In diesem Augenblick fiel ein gewaltiger Schatten über das Land und huschte über die Feuer hinweg. Der Schatten des Drachen. Gleich darauf war wieder dessen schriller, alles durchdringender Schrei zu vernehmen.
»Schnell«,
rief Ritter Badur. »Und was wird aus dem Reich, wenn ich die Flucht ergreife?«, fragte die Prinzessin. »Der Drache wird das ganze Land verheeren auf der Suche nach mir.«
»Er wird euch nicht finden, das verspreche ich.«
»Aber Tausende werden sterben, die mein Vater zu schützen geschworen hat«, sagte sie. »Das kann ich nicht zulassen.« Der Ritter riss vor Entsetzen die Augen auf.
»Prinzessin, was habt ihr vor?«
»Wenn der Drache nicht anders dazu gebracht werden kann, sein Zerstörungswerk zu beenden, ist es meine Pflicht, mich ihm zu stellen.«
»Aber Prinzessin, ihr werdet sterben.«
»Das ist möglich«, gab Girola zu. »Doch das ändert nichts an meiner Pflicht.«
»Prinzessin Girola, ich beschwöre euch, geht nicht, kommt mit mir!«
Die Prinzessin stand starr. Ihr Blick ging durch die Pforte ins Freie, wo der Schatten des Drachen über lodernden Gehöften und brennenden Feldern dahinzog. Die Versuchung, die Augen davor zu verschließen, sich abzuwenden und Sicherheit zu suchen, war übermächtig. Doch sie war nicht nur eine Prinzessin. Sie war nach dem Tod ihres Vaters und ihres Bruders die Regentin, mit dem Anspruch, zur Königin gekrönt zu werden. Undenkbar, dass eine Königin das Land im Stich ließ. Sie zog den Stoff der Fahne, in die sie sich gehüllt hatte und die ihr inzwischen auf dem Leib getrocknet war, fester um sich.
»Ritter Badur«, sagte sie,
»ich danke euch im Namen meines Vaters, des Königs, und im Namen des Reiches für alles, was ihr für mich getan habt. Betet für meine Seele.« Dann setzte sie sich in Bewegung und ging, Schritt um Schritt eine Königin, auf das Portal zu, hinter dem es immer heller wurde, je näher sie ihm kam. Schließlich trat sie hinaus, bereit für alles, was das Schicksal ihr zugedacht haben mochte. Auf einmal fiel ihr alles wieder ein. Sie hob die Hand, löste den Verschluss der Immersionsmaske, sah an sich herab und war froh, dass sie etwas anhatte. Jeans, ein Heavy-Metal-Sweatshirt, Turnschuhe. Sie war Gina König, Beruf Spieletesterin.
»Gina«, rief Rupert, der Chefentwickler, »du hast es auf Anhieb geschafft, großartig. Und wie war's? Erste Eindrücke? Komm, komm, unzensiert, der Rekorder läuft.«
»Tja, wie soll ich sagen?« Gina betrachtete die Maske in ihren Händen, dieses neuartige Gerät, das derzeit so gehypt wurde wie kaum ein Spielgerät zuvor. Weil es imstande war, einen total in eine imaginäre Welt zu versetzen und einen vollkommen vergessen zu lassen, wer man eigentlich war.
Funktioniert die Immersion? Wollte Rupert wissen.
Absolut, sagte Gina. Fast zu gut.
Was heißt zu gut?
Das heißt, die Szenerie ist absolut lebensecht. Man erlebt das alles wirklich. Gina seufzte und legte die Maske beiseite.
Aber Spaß?
Spaß macht es kein bisschen.